Immanuel Kant in seinen letzten Lebensjahren. Ein Beitrag zur Kenntnis seines Charakters und häuslichen Lebens aus dem täglichen Umgange mit ihm. Von Andreas Christoph Wasjanski, Königsberg 1804. Immanuel Kant, ordentlicher akademischer Lehrer der Logik und Metaphysik zu Königsberg, war nicht allein seinem Zeitalter verehrungswürdig, sondern wird auch bei der spätesten Nachwelt unvergesslich bleiben und in dem Verzeichnisse großer Männer unstreitig seinen Platz behaupten. Man mag ihn als Gelehrten, mit Hinsicht auf den großen Reichtum seiner erworbenen Kenntnisse in den meisten Fächern der oft so sehr verschiedenen Wissenschaften, oder als Selbstdenker, mit Rückblick auf die Anzahl und Gründlichkeit seiner herausgegebenen Werke, oder als Mensch in Absicht auf seinen wahrhaft edlen, großmütigen, menschenfreundlichen und doch so bescheidenen Charakter, oder endlich als Freund und Gesellschafter mit Rücksicht auf seinen feinen, gefälligen, angenehmen, unterhaltenden und humanen Umgang betrachten, so muss er jedem, den Eifersucht und Selbstliebe nicht blenden oder Animosität und Parteilichkeit in seinem Urteil über ihn nicht missleiten, ein Gegenstand der Bewunderung und Verehrung bleiben. Was ihn als Gelehrten und Selbstdenker betrifft, so wird es nicht an Männern fehlen, die ihn von diesen Seiten nach Verdienst zeichnen werden. Alles Große begeistert, zieht jeden, der Sinn fürs Wahre und Gute hat, unwiderstehlich an sich, lässt ihn mit Wohlgefallen bei ausgezeichneten, hervorragenden Gegenständen verweilen und erlaubt nicht, die erregten Empfindungen in sich zu verschließen. Die volle Brust fühlt den Drang, sich mitzuteilen und gibt reichlich und gern alles hin, was sie empfing, um Teilnehmer zu gewinnen. Gewiss wird dieses auch bei Kant der Fall sein, dessen Tod man nicht einmal abwartete, sondern von dem man schon bei seinem Leben eine Biografie herausgab, von der ich nicht entscheiden mag, ob Kant mit ihr habe zufrieden sein können oder ob seine Verehrer das in ihr gefunden haben, was sie wünschten. Alle seine Freunde wissen aber, dass er bei der davon erhaltenen Nachricht sich sehr unwillig darüber äußerte. Bei der Darstellung Kants als Gelehrten und Selbstdenker sind die Besorgnisse vor dem Verzeichnen des Gemäldes nicht so erheblich, indem seine Schriften eine sehr ergiebige Quelle sind, aus der sein Biograf schöpfen kann. Ist dieser vertraut mit dem Fache, dem Kant sich widmete? Strebt er selbst, die ersten Gründe des menschlichen Wissens zu erforschen? Zeichnet er sich als Selbstdenker aus? Ist er unparteiisch genug, Kants Verdienste um die Wahrheit anzuerkennen? Kennt er die Vorarbeiten des Zeitalters, in dem Kant sich ausbildete, und vermag er den Umfang des menschlichen Wissens zu würdigen, so darf man nicht befürchten, dass ihm das Gemälde des großen Gelehrten und seltenen Selbstdenkers missraten werde. Ganz anders verhält es sich mit dem Charakter, mit der Denk- und Handlungsart eines merkwürdigen Mannes und Schriftstellers. Seine Schriften enthalten oft nur schwache Spuren davon, und wer kann dafür bürgen, dass Verstand und Herz nicht im Widerstreit miteinander gestanden haben? Wer weiß nicht, dass Schriftsteller oft das Gute vortrefflich darstellen und doch schlecht handeln? Der Charakter eines Menschen kann nur durch sorgfältiges, unparteiisches, am sichersten aber durch tägliches Beobachten seiner verschiedenen Launen und kleinsten Gewohnheiten entziffert werden. Die anscheinend geringfügigsten können bisweilen viel Licht über einen Mann verbreiten und Fingerzeige auf seine Originalität geben. Einzelne Äußerungen sind indessen dazu oft nicht hinlänglich und nur ihre ganze Summe gestattet, entscheidende und befriedigende Resultate aus ihnen zu ziehen. Gehört dazu aber nicht eine genauere und längere Bekanntschaft, ja ein vertrauterer Umgang, zu dem nicht jeder gelangen kann? Man muss den Menschen nicht nur in Lagen, wo er es weiß, dass er beobachtet wird, handeln sehen, sondern auch in solchen, wenn er sich ohne Zeugen glaubt und ohne Rücksicht auf Beobachter sich den natürlichen Ergießungen seines Herzens überlässt. Wie sehr verengt sich nun der Kreis derer, die mit Zuverlässigkeit etwas über den Charakter eines merkwürdigen Mannes sagen können. Mit der Charakteristik Kants hat es nun eben die Bewandtnis, wie man es zum Teil aus den Anekdoten abnehmen kann, die hier und da in öffentlichen Blättern noch bei seinem Leben erschienen und die zu sichtbar das Gepräge der Verstümmelung an sich tragen, weil man sie entweder aus unzuverlässigen Quellen schöpfte oder durch die Tradition vergrößerte oder weil der Erzähler manchmal seine eigenen Einfälle, Denkweisen und Meinungen in sie übertrug. An solchen Charakterzügen Kants wird es auch in der Zukunft nicht fehlen, und höchstvermutlich wird die gelehrte Welt mit mancher Sammlung derselben beschenkt werden. Besorgnis vor solchen Erscheinungen und der Wunsch einiger Freunde, etwas ganz Zuverlässiges über Kants letzte Lebensjahre von einem täglichen Augenzeugen zu lesen, haben mich veranlasst, diese wenigen Bogen aufzusetzen. Ein Vorsatz früherer Zeiten ist es nicht. Als ich aber in den letzten Tagen seines Lebens allerlei widersprechende Gerüchte über den großen Mann verbreiteten, die ihn zum Teil verkleinlichten und mich zu mündlichen Berichtigungen nötigten, so leuchtete es mir bei meiner genauen Bekanntschaft mit ihm als eine fast unerlässliche Pflicht ein, meine Beobachtungen und Erfahrungen auch schriftlich mitzuteilen und dadurch manchen Notizen vorzubeugen, durch die selbst Kants Verehrer hätten getäuscht werden können. Würde es nicht alle seine Freunde kränken, wenn menschliche Schwächen des großen Mannes von unberufenen Anekdotenkrämern als Flecken seiner reinen Seele und seines unbescholtenen Charakters dargestellt werden sollten? Würde der selbstsüchtige Witzling sich nicht vielleicht mit größerer Schadenfreude an den toten Löwen wagen, wenn er gar nicht besorgen dürfte, dass ein anderer, der Kant genauer beobachtete und kannte als er, den Ungrund seiner Behauptungen aufdecken könnte? Vielleicht kann auch eine Darstellung Kants in seiner häuslichen Verfassung, im engen Kreise seiner Vertrauten, als Wirt, im Benehmen gegen seine Dienstboten und selbst als er schon hinfälliger Greis geworden, zu manchen anthropologischen und psychologischen Betrachtungen Anlass geben. Überdem weiß ich aus Erfahrung, dass besonders Durchreisende sich angelegentlich nach seinen kleinsten Gewohnheiten und häuslichen Verfassungen erkundigten. Alles dies wird mich hoffentlich rechtfertigen, wenn ich den Mann, der auf der großen Bühne der gelehrten Welt eine Hauptrolle und mit beinahe allgemeinem Beifalle spielte, ohne alle Schminke und entkleidet von allem Prunk, gleichsam nur in seinem Negligé darstelle. Einen Nachteil von seinem Auftreten im häuslichen Gewande darf ich wenigstens nicht befürchten, denn er war in jedem liebenswürdig. Gewiss gibt es auch einige, die Kant näher als bloß aus seinen Schriften kennenzulernen und ihn von mehr als einer Seite dargestellt zu sehen wünschten, um nicht bloß den großen Mann, sondern auch den Menschen in seinen Menschlichkeiten kennenzulernen. Der Maler, der die Züge seines Originals sich recht eindrücken will, beobachtet dasselbe unter mehreren Situationen, in verschiedenen Attitüden, übersieht dabei auch die dunklere Seite nicht, um ja alles recht zu zeichnen und nicht etwa durch Weglassung des Schattens ein widriges chinesisches Gemälde zu liefern oder durch eine zu starke Auftragung desselben sein Bild zu dunkel und zu finster zu kolorieren. Auch Kant hatte seine Schwachheitsschatten als Mensch, die aber seinen lichten Seiten nichts von ihrer Klarheit und Sichtbarkeit benehmen konnten und werden. Die mehresten waren nicht seine Schuld, sondern Folgen der menschlichen Natur, wenn sie ein hohes Alter erreicht, denen mithin weder seine Geistesgröße noch der hohe Grad seiner Kraft der Ausbildung, ja selbst seine Herzensgüte nicht den zwar langsamen, aber doch mächtigen Eintritt verwehren konnte. Er hatte 80 Jahre in seinem Lebenskreis gewandelt. Was Wunder also, wenn er im Zirkel endlich an den Punkt zurückkam, von dem er ausgegangen war. Auch in seiner Schwachheit behielt er, aus dem so manche Strahlen des Lichts sich verbreitet hatten, seinen Glanz, wie die Sonne in der Verfinsterung ihr eigenes Licht, wenn sie es verloren zu haben scheint, und verlor ihn nicht, wie der abnehmende Mond sein erborgtes Schimmerlicht verliert. Weit entfernt, etwas einer Biografie von Kant Ähnliches zu liefern, sollen diese Blätter seinen Biografen keinen Eintrag tun, sondern sich nur darauf einschränken, das, was andere bei größerer Einsicht, Geschicklichkeit und Kenntnis von Kant doch nicht so genau wissen können, und auch das, was sie von ihm anzuführen, vielleicht unter ihrer Biografenwürde halten möchten, darzulegen. Dem Gelehrten kann manches von dem, was ich mitteilen will, gleichgültig scheinen. Dagegen werden viele seiner abwesenden Freunde, die ihn in den letzten Jahren seines Lebens nicht sahen und überhaupt ein Teil des Publikums angelegentlich wünschen, dass auch selbst dies unbedeutend scheinende nicht verloren gehe. Und wollte ein Biograf mit einer gewissen Selbstverleugnung und Aufopferung seiner höheren Kunst sich auch auf die Anführung spezieller Umstände, kleiner Gewohnheiten und Äußerungen Kants einlassen, wo würde er sie finden, wenn sie ihm nicht einer liefert, der mit Kant auf dem Fuß gelebt hätte, wie ich es in den letzten Zeiten, um ihn zu sein, Gelegenheit gehabt? Aus diesem Gesichtspunkte wünsche ich daher, diese Blätter beurteilt zu sehen. Ihr Wert besteht in der reinsten und unverfälschtesten Wahrheit, von der keine Schminke, keine Übertreibung mich ableiten soll, indem ich sorgfältig über mich wachen werde, dass auch wider meinen Willen sich nicht etwas Unwahres einschleiche. Überdem schreibe ich vor den Augen von Männern, deren einige ihn wöchentlich einen auch mehrmals sahen und mit Scharfblick beobachteten und deren Rüge unwahre Behauptungen nicht entgehen würden. Aber auch diese werden wissen, dass manche Äußerungen Kants in den letzten Jahren seines Lebens und zu verschiedenen Zeiten verschieden ausfielen und dass er mir manches mitteilte, was er anderen verschwieg. Interessanter hätte man zwar diese Blätter machen können, wenn man in mancher Anekdote von Kant diesen oder jenen Umstand hätte verschönern oder durch Übertreibung heben wollen, allein das Anziehende soll stets der Wahrheit weichen, und lieber mag Ersteres als diese fehlen, wenngleich diese Strenge in Mitteilung der Wahrheit mir notwendig machen wird, meine stille Zurückgezogenheit zu verlassen und mehr, als ich es wünschte, vor dem Publiko zu erscheinen. Mancher edle Zug des Herzens Kants, manche seiner dankbaren Äußerungen gegen mich müssten verloren gehen, wenn ich mich des Sprechens von mir selbst zu sehr enthielte. Verkennen aber würde man mich, wenn man solche Fälle mir für Eitelkeit anrechnen und sie aus einer kleinlichen Begierde, mich an den großen Mann anzuschließen und bei solcher Gelegenheit etwas von seiner Zelebrität zu gewinnen, herleiten wollte. Fern sei das von mir. Kant hatte mir sein Zutrauen geschenkt. Ob ich mich desselben würdig gemacht, ob ich getan habe, was man in den Umständen, in der Verbindung, in der ich mit ihm zu stehen, das Glück hatte und in einer solchen Lage zu tun schuldig ist, werden Kants noch lebende Freunde beurteilen. Nach ihren bisherigen Äußerungen darf ich auf ihren Beifall rechnen, da ich ihnen ihre Meinung über meine Vorkehrungen abgehört und ihre anwendbaren Vorschläge und Verbesserungen redlich und dankbar befolgt habe. Nun zur Sache und zuerst die Frage, wie kam ich an Kant? Meine Bekanntschaft mit ihm entstand nicht in seiner letzten Lebenszeit, und mit ihm vertraut zu werden, dazu gehörte mehr als ein Jahrzehnt. In den Jahren 3 oder 74, genau weiß ich es nicht, wurde ich sein Zuhörer und späterhin sein Amanuensis, durch welches letztere Verhältnis ich dann auch mit ihm in eine nähere Verbindung kam als seine übrigen Zuhörer. Er gestattete mir unentgeltlich, ohne meine Bitte, das Besuchen seines Hörsaals. Im Jahr 1780 verließ ich die Akademie und wurde Prediger. Ob ich nun gleich in Königsberg blieb, so schien ich doch von Kant in meiner neuen Kleidung, wo nicht ganz vergessen, so doch wenigstens nicht mehr gekannt zu sein. Im Jahre 1790 traf ich wieder mit ihm auf der Hochzeit eines der hiesigen Professoren zusammen. Bei Tisch unterhielt Kant sich mit der ganzen Gesellschaft. Als aber nach dem Essen jeder sich einen Gesellschafter zum Gespräch wählte, setzte er sich freundschaftlich zu mir und sprach mit mir über meine damalige Liebhaberei, die Blumistik, mit vieler Sachkenntnis, und zeigte mir zu meinem größten Befremden eine vollkommene Bekanntschaft mit meiner ganzen Lage, erinnerte sich dabei der früheren Zeiten, äußerte seine wohlwollende Teilnahme an meiner Zufriedenheit mit meinen Umständen und zugleich den Wunsch, dass, wenn es meine Zeit erlaubte, ich ihn bisweilen zum Mittage auf seine Einladung besuchen möchte. Als er bald darauf die Gesellschaft verlassen wollte, schlug er mir vor, dass ich, da ich einen Weg mit ihm zu machen hatte, mit ihm nach Hause fahren möchte. Ich nahm diesen Vorschlag an, begleitete ihn, wurde in der nächsten Woche zu ihm eingeladen und musste zugleich bestimmen, welcher Tag in der Woche für mich der bequemste sei, seine ferneren Einladungen anzunehmen.